Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge die Stimme des Sports, dem Podcast der Sportregion Stuttgart. Mein Name ist Debbie Dobratz und ich darf euch heute mal in eine ganz andere Richtung entführen. Ganz herzlich begrüßen darf ich unseren heutigen Gast, Dr. Yannick Nordwald, Ausstellungsleiter im Museum für Stuttgart. Damit bekommen wir heute einen kleinen Einblick ins Stuttgarter Stadtpalais und die Gemeinsamkeiten von Sport und Kultur. Herzlich willkommen, Yannick.
Hi, schön, dass ich da sein kann.
Schön, dass du da bist. Ich bin gespannt, wie wir heute in den nächsten 45 Minuten herausfinden, was Sport mit Kultur oder Kunst zu tun hat, was da Schnittmengen sind. Die allererste Schnittmenge trifft in diesem Jahr schon ein oder jetzt in den nächsten paar Monaten. Die UEFA Euro findet vom 14.6. bis 14.7. in Deutschland statt, darunter auch 5 Spiele hier in Stuttgart, auch von der deutschen Nationalmannschaft der Männer. Da gibt es eine Kooperation zwischen dem Stuttgarter Stadtpalais und der Veranstaltenden in Stuttgart bzw. der UEFA. Erzähl uns doch mal ein bisschen davon.
Genau, ja, das ist sozusagen das nächste Projekt, was bei uns jetzt eröffnet und wo ich gerade dran bin. Die Ausstellung heißt Euro Legends Stuttgart. Das klingt schon ganz schön spektakulär.
Ja, doch.
Genau, die Kollegen von In Stuttgart bzw. dann Host City Stuttgart sind auf uns zugekommen. Die machen sehr, sehr viel Programm. Die haben ja sozusagen die Federführung bei den ganzen Events rund um die EM hier in Stuttgart. Und die haben uns gefragt, ob wir eine Ausstellung machen wollen, auch zum Thema Fußball. Erstmal so ganz allgemein. Wir sollen uns was aussuchen, ein Thema und überlegen. Es wäre doch schön, als eins der vielen Rahmenprogrammpunkte, die es eben gibt während der Euro. Und ja, das fanden wir eine gute Idee und guter Anlass, mal was über Fußball zu machen. Wir haben noch keine Ausstellung gemacht, speziell zum Fußball. Und wie gesagt, ich komme aus der Jugend auch vom Fußball, habe viel Fußball gespielt und habe auch eine Affinität für Fußball. Und von dem her freue ich mich, dass das jetzt mein Thema ist in den kommenden Wochen.
Da rennt man bei dir quasi offene Türen ein.
Ja, auf jeden Fall. Also Fußball ist super. Ich freue mich schon auch irgendwie vielleicht mit einer Torwand oder was, dass ich auch tatsächlich kicken kann ein bisschen. Ja, das macht auf jeden Fall mehr Spaß. Ja.
Die Euro 2024 soll ja hier in Stuttgart auch so ein großes gemeinsames Fußballfest werden mit ganz arg vielen verschiedenen Anlaufstellen für die Fans. Auf was freust du dich schon am meisten? So aufs Public Viewing oder auf die sportlichen, auf die kulturellen Angebote, die es hier überall in Stuttgart geben soll?
Ja, also Public Viewing freue ich mich schon auf jeden Fall. Da bin ich auch immer wieder dabei gewesen, auch in den letzten Jahren. Es ist natürlich immer so ein bisschen, man hofft dann, dass die deutsche Nationalmannschaft auch ein bisschen erfolgreich ist bei der EM. Zumindest über die Gruppenphase hinauskommt oder das merkt man. Das hilft dann auch natürlich auch der Stimmung überall in der Stadt. Nee, da freue ich mich sehr drauf. Auch auf dem Marktplatz wird, glaube ich, irgendwie was sein. Da wird man irgendwie Fußball spielen können oder so, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Und ich glaube, so für die ganze Stadt ist es ganz schön. Es ist immer schön, finde ich, in der Stadt irgendwie Events zu haben, wo alle in irgendeiner Form beteiligt sein können. Also wo alle irgendwie drüber reden, irgendein Stadtgespräch haben irgendwie. Und bei Fußball ist es eben so, immer bei EMs und WMs, aber natürlich, wenn es im eigenen Land und in der eigenen Stadt nochmal was ist, dann ist es nochmal viel mehr so. Und da hat man sowas, was einen verbindet, sozusagen in der Stadt.
Fußball verbindet, das ist schon so. Bei euch im Stuttgarter Stadtpalais kommt schon auch immer mal wieder das Thema Fußball so ein bisschen vor. An welchen Stellen denn genau?
Also an verschiedenen Stellen. Also wir haben ja eine Dauerausstellung, die Stuttgarter Geschichte der letzten 200 Jahre erzählt. Und da ist auch ein eigenes Segment zum Thema Fußball. Da geht es um die verschiedenen Vereine, die es in Stuttgart gibt, aber auch verschiedene kleinere Anekdoten. Und ich kann auch ein bisschen was erzählen, was da so ausgestellt ist. Da ist zum Beispiel auch eine gelbe Karte ausgestellt.
Ja.
Und das ist ganz interessant, weil eben ein Stuttgarter Schiedsrichter oder Schiedsrichterassistent die gelbe Karte erfunden hat. Also als Konzept auch. Und das kommt aus Stuttgart tatsächlich. Und das ist ganz spannend. Auch Tipkick zum Beispiel wurde in Stuttgart patentiert, von einem Stuttgarter sozusagen als Patent entwickelt. Diese kleinen Figürchen mit dem oben drauf auf den Kopf drücken und dann schießt das Bein. Später hat es dann eine andere Firma eben vermarktet und groß gemacht. Aber diese Grundidee kommt tatsächlich auch aus Stuttgart, ist in Stuttgart geboren. Und das ist ganz spannend. Und wir haben noch ja, einen blinden Fußball haben wir auch in der Ausstellung, weil da die Stuttgarter auch sehr aktiv sind im blinden Fußballsport. Da haben wir auch so einen Ball, der diese Geräusche auch macht. Das ist ganz spannend. Also in der Dauerausstellung kommt es immer wieder vor. Und wir sind immer wieder am Überlegen, auch natürlich, wenn wir über Themen nachdenken, was wir so ausstellen können. Und es gab natürlich auch schon kleinere Kooperationen mit dem VfB Stuttgart mal. Wir hatten schon mit den Kickers mal Kontakt. Das hat aber dann nicht geklappt mit der Ausstellung. Die war dann im Rathaus aber immer zu sehen. Über die Geschichte der Stuttgarter Kickers. Und in Cannstatt ist auch noch ein Museum, das wir betreuen, das Stadtmuseum Bad Cannstatt. Dort gab es vor einigen Jahren auch mal eine Ausstellung über den Fußball in Cannstatt, wo er ja sozusagen in Stuttgart geboren wurde. Oder naja, damals, also Cannstatt war ja damals nicht Stuttgart.
Tatsächlich?
Genau, aber in Stuttgart, Cannstatt ist sozusagen die ältesten Nachweise von Fußball in der Stadt und auch mit der älteste Nachweis von Fußball überhaupt in ganz Deutschland.
Ach was. Und Cannstatt war eine eigene Stadt?
Ja, Cannstatt wurde erst Anfang des 20. Jahrhunderts eingemeindet.
Okay.
Davor war es sozusagen selbstständig. Ja. Was manche Cannstatter, glaube ich, bis heute gern wären. Es gibt ja immer so ein bisschen, Cannstatt gehört nicht zu Stuttgart, Cannstatt ist was Eigenes oder so.
Ja.
Da gibt es ja immer so ein bisschen so einen Lokalpatriotismus in Cannstatt, die sich so eher als Cannstatter sehen und nicht als Stuttgarter. Genau, aber Anfang des 20. Jahrhunderts ist Cannstatt zu Stuttgart geworden und damit auch Stuttgart eigentlich aus seiner richtigen Größe geworden, weil Cannstatt auch eine sehr, sehr große, das ist der größte Stadtbezirk in Stuttgart, auch die meisten Einwohner hat und da auch viel Industrie war historisch. Das heißt, es ist auch ein ganz wichtiger, ist ja direkt am Neckar, ist ein ganz wichtiger Standpunkt sozusagen. Und zwar auch mal, gab auch Überlegungen, ob der Bahnhof, der Hauptbahnhof nicht eigentlich nach Cannstatt gelegt werden müsste, weil es logistisch eigentlich klüger wäre und wie gesagt auch viel Industrie am Hafen ist und so weiter. Aber er ist dann in die Stadtmitte gekommen.
Das ist ja spannend. Das denkt man gar nicht. Ich finde heute so, wenn man sich den Neckar hier in Cannstatt anguckt, dann ist es alles so ein bisschen verlorener Platz. Es ist so, eigentlich ist es so schön mit dem Blick und das Wasser und so und überall ist nur Industrie. Aber dass es dann auch wirklich mal also einen Sinn hatte, etc. pp., das denkt man, glaube ich, gar nicht.
Ja, auch. Ja, auch wenn man noch weiter zurückgeht, ist Cannstatt eigentlich sozusagen historisch spannender erstmal als Stuttgart, weil zum Beispiel die Römer ja auch irgendwie vor 2000 Jahren in Cannstatt waren und dort auch Straßen angelegt hatten und deswegen auch die Logistik in Cannstatt besser ist und die ja, wie gesagt, auch sich die Industrie da früher entwickelt hat und die Mitte, wo heute das Stuttgarter Zentrum ist, das ist erst sehr viel später so richtig besiedelt worden. Das war sehr sumpfig wegen dem Nesenbach, den sieht man ja heute leider nicht mehr. Beziehungsweise er wird, glaube ich, wieder hochgeholt dieses Jahr.
Im Moment ist er noch unten
Stelle.
Drunter.
Im Moment ist er unten drunter, genau, der kommt wieder hoch. Und ja, damals war Cannstatt auf jeden Fall sozusagen weitaus bedeutender und wenn man noch weiter zurückgeht, kann man auch, im Mittelalter waren auch tatsächlich die Überlegungen, oder wo man heute nicht mehr ganz nachvollziehen kann, warum die württembergischen Herzöge sozusagen ihr Zentrum, das alte Schloss, in die Mitte gelegt haben in Stuttgart, obwohl Cannstatt eigentlich viel besser logistisch gelegen. Und es gibt auch manche, die vermuten, Stuttgart wäre eine europäische Weltstadt wie Paris, wenn es in Cannstatt die Hauptstadt, das Zentrum geworden wäre, weil es von der Logistik her besser gewesen wäre. Die
wegen
Anbindung
dem Wasser jetzt.
Genau, und wegen den Straßen, diese römischen Straßen, die eben noch da, diese Fernwege, die schon angelegt waren. Das heißt, man konnte einfach viel schneller Handel und Waren transportieren und so weiter. Aber aus irgendeinem Grund ist es Stuttgart Mitte geworden. Und heute ist es ja gefühlt nicht weit vom Schloss bis zum Neckar, aber damals war das natürlich schon eine kleine Strecke durch Wald und Forst und so weiter. Und das hat schon einen logistischen Nachteil gehabt. Aber ja, es ist, wie es ist. Aber daher auch immer so diese selbstbewusste Cannstatter, die sagen, ja, wir sind doch eigentlich das Zentrum. Bei uns hat alles begonnen. Hier ist sozusagen eigentlich die eigentliche Stadt gewachsen. Und erst später
spannend.
Kam dann Stuttgart. Ja.
Also ich wusste das nicht.
Ja, ja, also ich glaube, viele Cannstatter wissen das. ja, die Cannstatter, die kokettieren schon immer, glaube ich, damit, dass sie ja eigentlich bedeutender waren historisch oder dass sie eigentlich aus Stuttgart groß gemacht wurden, gemacht haben, als sie eingemeindet wurden. Genau. Vielleicht gibt es da auch die Rivalität dann zwischen Cannstatt und anderen Vereinen in Stuttgart, Kickers und so weiter, die dann sagen.
Dem Recht.
Genau.
Von Stuttgart.
Genau.
Nichtsdestotrotz hast du gerade schon angesprochen, dass es im Zuge der Euro eine spezielle Fußballausstellung geben wird. Eurolegend heißt die. Eurolegends.
Ja.
Ihr habt momentan aber auch eine Not My Hero Ausstellung. Das klingt so ein bisschen ähnlich. magst du uns vielleicht ein bisschen was darüber erzählen?
Kann ich gern machen. Das ist tatsächlich aber ganz, ganz anderes Thema. Da geht's auch um Stuttgarterinnen und Stuttgarter. Man muss vielleicht dazu sagen, alle unsere Ausstellungen im Stadtbild haben was mit Stuttgart zu tun. Also das ist sozusagen so das wichtigste Kriterium. Weil viele Leute kommen ja auch mich auch zu und sagen, sie hätten eine Idee für eine Ausstellung oder könnt ihr mal das zeigen oder das mal ausstellen. Und da ist das wichtigste Kriterium für uns immer zu sagen, ja, hat das was, sagt das was über Stuttgart, erzählt das was über Stuttgart, über die Geschichte, die Gegenwart, die Zukunft oder die Identität von Stuttgart. Genau deswegen ist es bei allen unseren Ausstellungsprojekten das immer ganz wichtig. Und Not My Hero, da geht es um Erinnerungskultur eigentlich, um Cancel Culture, wenn man so will. Auch so ein bisschen, da sind die 7 Stuttgarter Menschen, die wir ausgestellt haben. Stauffenberg, Hegel, Porsche, Rudolf Steiner, also Leute, die in Stuttgart gewirkt haben und auch die in Stuttgart noch heute erinnert wird, durch Gebäudenamen, Hans-Martin-Schleyer-Halle zum Beispiel. Und diese Personen werden einerseits von uns wie so moderne Influencer inszeniert, also mit Smartphone, Selbstpräsentationen, auf so Touchscreen-Smartphones tun die sich sozusagen darstellen, als wären sie moderne Influencer und zeigen, was sie alles Tolles gemacht haben. Und gleichzeitig kann man aber dann auch in Räume dahinter gehen, wo dann so ein bisschen deren blinden Flecken oder Risse in ihren Biografien und auch problematische Sachen, die sie gesagt oder gemacht haben, thematisiert werden, so dass der Besucher, die Besucherin sich dann am Ende so ein Urteil bilden kann, wenn sie möchte, irgendwie finde ich das jetzt gerechtfertigt, dass diese Person noch erinnert wird. Wie gehe ich eigentlich mit so schwierigen Biografien um, wenn jemand irgendwie einerseits tolle Sachen gemacht hat und andererseits schlechte Sachen?
Lasse ich gewisse Denkmäler stehen, lasse ich sie nicht stehen.
Genau, das ist dann auch so die letzte Konsequenz dann auch so ein bisschen. Was mache ich dann am Ende damit? Und wie gehe ich auch damit um, dass manche Sachen natürlich historisch anders, in anderem Kontext entstanden sind. Aber heute brauchen wir diese Helden heute noch. Das ist so ein bisschen die Frage, die oben drüber steht. Brauchen wir überhaupt Helden und solche Idole? Oder ist es auch legitim zu sagen, nee, wir können auch mal sagen, jetzt bis dahin ist okay und jetzt kann dieser Platz auch mal anders benannt werden oder so. Aber es ist sehr schwierig. Bei jeder von diesen 7 Personen, die wir haben, ist es total schwierig. Am Ende, ich glaube, als Besucher ist man wie in so einem Dilemma, weil Menschen halt sehr komplex sind und die Biografien kompliziert sind und alles Einzelfälle, Individuelles. Und aber darum geht es in der Ausstellung, so ein bisschen um zu zeigen, wie schwierig das ist, mit unseren alten Vorbildern und Idolen umzugehen.
Ist ja im Sport nichts anderes.
Das ist sehr ähnlich, ja.
Ja, manche Menschen, die vor ein paar Jahrzehnten große Idole waren, haben heute auch ein bisschen Dreck am Stecken oder es kam hinterher raus, dass es den ein oder anderen Skandal gab, etc. pp. Und trotzdem lebt die Sportwelt ja von ihren Aussprechern, nenne ich sie mal. Die Aussprecher, die was ansprechen, die laut sind, die Dinge bewegen und Menschen, die vielleicht leise sind, im Hintergrund viel bewegen. Und deshalb gibt es die Ausstellung Legends.
Hero Legends?
Ja.
Ja, Hero Legends, da haben wir auch wieder sozusagen die Frage für uns gehabt, was hat die Euro mit Stuttgart zu tun? Also wo ist da der Stuttgart-Bezug für uns in der Ausstellung? Da haben wir auch ganz relativ lange überlegt und hin und her, was machen wir denn da? Was hat denn die EM überhaupt, das ist ja eigentlich was Europäisches und was Globales oder so und nicht irgendwie was mit Stuttgart zu tun hat direkt, oder was Stuttgart eine Rolle spielt. Aber wir haben uns eigentlich einen ganz schönen Trick gefunden, auch eigentlich eine ganz schöne Geste, weil wir tatsächlich einfach die 7 Länder, die in Stuttgart spielen werden in dieser Euro, die hier im Stadion in der Stuttgart Arena, wie es zur EM dann heißt, ihre Spiele austragen werden. Diese 7 Länder haben wir eben genommen und die werden präsentiert in der Ausstellung und jedes von diesen Ländern mit irgendeinem besonderen Fußballmoment in der Fußballnation Geschichte dieses Landes. Zum Beispiel haben wir bei Deutschland 1980 den EM-Sieg, den wir dann sozusagen darstellen und thematisieren. Bei Belgien, das spielt ja auch hier in Stuttgart, Belgien, da ist es 1972, das ist das älteste Spiel, was wir haben. Da wurden sie Platz 3. Damals gab es noch Spiel um Platz 3. Es ist auch so ganz interessante Geschichten, dass man, wenn man so sich beschäftigt mit den letzten 40, 50 Jahren Fußballgeschichte, wie viel sich auch im Regelwerk und an der Struktur ändert, weil man eben auch schon gesehen hat, Belgien hat im eigenen Land, glaube ich, Platz 3 erreicht und im Finale und in ihrem Spiel um Platz 3 waren, glaube ich, 6.000, 7.000 Besucher im Stadion.
Nur?
Ja, weil deswegen wurde es irgendwann abgeschafft, weil es niemanden mehr irgendwann interessiert hat, der dritte und vierte Platz. Das war so ein bisschen ein undankbares Spiel. Bei der WM gibt es noch, bei der Euro gibt es ja nicht mehr. Und da sieht man schon vor 30, 40 Jahren, wie sich das anbahnt, dass es irgendwann, ich glaube bis in die 80er Jahre wurde dieses Spielplatz 3 noch ausgetragen und dann wurde es abgeschafft irgendwann. Aber wir haben auch Dänemark 1992 wo sie überraschend Europameister wurden, bei der Euro in Schweden. Und das Spannende ist eigentlich bei diesen ganzen Geschichten, dass es einerseits um diese Spiele geht, mhm. um den Fußball, ganz konkret, um sozusagen besondere Momente in diesen in der Geschichte der Länder, aber auch immer was über Europa selbst erzählt wird. Wenn man sich diese Spiele nämlich anschaut, steckt da immer ganz viel drin, ja, was uns auch über den Zustand Europas zu dieser Zeit sozusagen was erzählt. Dänemark, habe ich jetzt gerade gesagt, das Beispiel 1992, das sind doppelt überraschend Sieger gewesen. Die waren Underdogs im Turnier, aber dass sie überhaupt mitmachen durften, ist schon eine riesige Überraschung gewesen, weil eigentlich sind sie ausgeschieden. Aber Jugoslawien, die Jugoslawienkriege haben begonnen Anfang der 90er Jahre und deswegen wurde Jugoslawien gebannt, durfte nicht mitspielen bei der EM. Und so ist Dänemark nachgerückt. Und Dänemark war schon so halb im Urlaub sozusagen im Kopf. Die waren schon sozusagen, hatten die Saison und alles abgehakt für sich und haben dann den Anruf bekommen, ja, ihr seid jetzt nachnominiert und haben dann die Europameisterschaft gewonnen. Aber es ist spannend, weil es eine lustige, also eine spannende Underdog-Geschichte ist, aber gleichzeitig auch sagt, ja, stimmt, Jugoslawienkriege. Ja. Also, dass diese Sachen, die in Europa passieren, auch auf den Fußball dann irgendwie doch einwirken und eine Rolle spielen. Wir haben auch Ungarn, auch 92, glaube ich, ein Spiel, wo sie gegen die GUS spielen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, die GUS, die Mannschaft. Nee. Genau, die GUS war Anfang 90er Jahre, Ende der Sowjetunion, also Zusammenbruch der Sowjetunion. Wusste man auch nicht genau, wie es dann mit dem Fußball überhaupt weitergeht. Gibt es da noch einzelne Länder? Spielt die UdSSR? War es davor?
Ist ja da, damals
gibt's ja eigentlich nicht mehr. Ja. Und dann gab es die GUS, das war so eine Gemeinschaft unabhängiger Staaten, GUS.
Aha.
Und die haben zusammen Fußball gespielt. Das waren dann auch aus verschiedenen Ländern, auch aus der Ukraine zum Beispiel, auch Spieler und russische Spieler. Und die haben auch bei diesem Turnier mitgespielt. Und das ist auch total spannend, weil das sozusagen im Nachhinein auch, man liest sich dann da ein und schaut es an und sagt, GUS, was bedeutet das denn? Achso, und dann, ah ja, Europa und Kalter Krieg zu
da
Ende.
Ja,
also da ist ganz viel drin, was dann irgendwie auch noch im Fußball dann zu sehen ist. Und die hatten auch keine Nationalhymne dann, weil es diesen Staat ja nicht mehr gab. Das haben dann die Europa, die Beethoven oder die Freude. Genau, die lief dann sozusagen, als das Spiel war. Gegen Schottland haben die gespielt, genau, in der EU. In der Euro. Und das sind solche ganz spannenden Geschichten, die wir versucht haben sozusagen zu verbinden. Einerseits tolle Fußballmomente zu zeigen. Wir haben auch ganz schönes Fußballmaterial von der UEFA bekommen, von diesen historischen Spielen, die man sich dann anschauen kann. Und gleichzeitig aber auch so Nebengeschichten, die was über Europa erzählen und sagen, guck mal, der Fußball und Europa, da ist es was drin. Auf dem Platz ist auf dem Platz so. Dann vergisst man das auch mal für 90 Minuten. Die Ukraine zum Beispiel ist auch so ein Beispiel. Da geht es jetzt immer um das Thema Normalität, ein Stück Normalität, ein bisschen Flucht vom Alltag. Der Fußball ist wichtig. In Kriegszeiten auch eben, um auch mal an was anderes zu denken und auch mal feiern zu können.
Ja.
Genau, aber diese ganzen Sachen sind eben doch miteinander verbunden und so ganz losgelöst in einer Bubble ist der Fußball nicht, dass er so einfach nur so vor sich hinschwebt und alles ist für sich selbst toll, sondern die Geschichte der Länder und Europas steckt auch irgendwo immer drin und kann man dann irgendwo noch in Spuren zumindest auf dem Platz erkennen oder in der Vorberichterstattung und der Nachberichterstattung. Genau, auch wenn die Spiele selbst immer meistens Fußballfeste sind tatsächlich und alles immer sehr freundschaftlich ist, irgendwo wird dann doch vielleicht ein Trikot hochgehoben und da ist noch eine Botschaft nach Hause und genau, und sei es nur irgendwie meiner Gedenkminute am Anfang oder sowas, kommt plötzlich wieder was von außen in den Fußball rein, was gar nichts mit Sport jetzt an sich zu tun hat. Und das ist spannend.
Es ist ja auch mehr oder weniger so, dass sich viele Spieler, Spielerinnen, Vereine versuchen, da immer etwas rauszuziehen, was die politische Verantwortung angeht.
Ja, also ich glaube auch, das ist sozusagen, also das ist jetzt nur meine Meinung, ich glaube, das ist der richtige Weg, das zu versuchen. Aber klar muss man auch sagen, diese unglaubliche Medienpräsenz und Macht, die man hat, darf man jetzt auch nicht so tun, als wäre das nicht so da, ne? Das ist immer so ein bisschen, ich finde es bei allen möglichen Influencern oder Stars, geht ja auch im Film, gibt es das ja auch immer, diese Frage, wie politisch darf man sein und solche Sachen. Andererseits, ich meine, irgendeinen Quatsch erzählen darf man halt auch nicht, wenn man weiß, dass man irgendwie 40 Millionen Follower hat oder sowas. Das ist auch eine Verantwortung, die da, glaube ich, mit dazu kommt und die glaube ich, heute mittlerweile die Spiele auch sehr, sehr drauf getrimmt werden und auch viel medienpädagogischen Unterricht haben oder Management oder und so weiter, die das
bestimmt,
alles, glaube ich, die nicht mehr so viel.
Wir sind alle sehr vorsichtig.
Genau, nicht mehr so viel, sage ich. Das Klassische ist ja jetzt irgendwie seit ein paar Jahren, dass die Leute alle mal ihre Hand vorm Mund haben, wenn sie reden. Also, dass man auch schon nicht mal mehr die Lippen ablesen könnte. Also, ich glaube, die sind sehr, sehr viel vorsichtiger geworden.
Gut, aber es ist ja schon auch, also wenn ich so durch TikTok scroll, dann wird immer irgendwem irgendwelche Worte in den Mund gelegt, wer was, wie, wann gesagt
hat.
Deswegen kann ich schon verstehen, dass die Menschen da ihre Hand vor den Mund halten.
Ja, und wenn er nur sagt, irgendwie, der Typ kann nichts, der Stürmer kann nichts oder faul den mal oder sowas, solche Sachen, das kann man alles, es wird sofort sozusagen von 100 Kameras aufgenommen und da muss man sehr viel vorsichtiger sein, glaube ich. Ich habe auch bei den alten Interviews, haben wir auch ein paar angeschaut natürlich, von, aus den 90ern und sowas, da reden die gefühlt schon noch ein bisschen freier raus, die Spieler. Ja. Da sind die offensichtlich noch nicht so geschult, wie sie sich vor der Kamera präsentieren. Ich glaube, das fängt mittlerweile im Profifußball sehr früh an, dass man genau weiß, dass man lieber einen Satz weniger spricht als einen Satz zu viel.
Nicht umsonst ruft die Menschheit nach Menschen mit Ecken und Kanten.
Genau, das ist es, weil es zu wenig ist, ja klar. Aber für den einzelnen Spieler hat es jetzt nicht nur Vorteile, wenn er frei rausredet.
Ich glaube, das beste Beispiel für so jemand ist Mario Basler.
Ja, ja, genau. Der hat auch Legende auf dem Platz und seid dann sozusagen
Legende am Mikrofon auch.
Legende am Mikrofon. Ja, ja, da gibt es ja so ein paar. Und ich meine, die Leute, die Fußballer, meistens auch nach Karriereende sind sie eher lauter als sozusagen noch als aktive Spieler. Und ich glaube, das ist dann auch ein anderer Druck dann da.
Legenden sind dann in diesem Zusammenhang mit der Ausstellung auch einzelne Personen oder heißt Eurolegends dann im Sinne nur die Länder, die einzelnen, auf die geschaut wird?
Ja, genau, es ist mehr so ein bisschen, natürlich ist es ein bisschen reißerischer Titel, aber es geht schon sozusagen auch um die Legenden, die sich sozusagen dann um die Spiele rumranken, jetzt nicht nur um die Personenlegenden. Wir haben sieben solche großen Kartonaufsteller, an denen dann auch die Textinformationen und die Bilder sind und auch die Videoscreens eingebaut sind. Und jeder Aufsteller hat sozusagen einen Spieler vorne drauf. Aber uns ging es jetzt nicht darum zu sagen, dieser Spieler ist diese Legende in diesem Verein oder diesem Team damals gewesen, sondern es geht mehr so um die Geschichten drumherum, gerade mit Dänemark irgendwie, Underdog-Geschichten, dann mit Deutschland irgendwie 1980 und mit dem Dream Team damals und Hansi Müller zum Beispiel, der auch hier ein Stuttgarter ist, durch und durch, den wir auch auf dem Aussteller übrigens vorne drauf haben, in Aktion im Finale 1980. Genau, aber es geht sozusagen auch um die Legenden und Mythen so ein bisschen, also was so sich so drumherum bildet um solche Spiele und im Nachhinein wird es ja auch dann immer sehr glorifiziert.
Ja.
Aber da wollen wir sozusagen einfach sagen, es soll auch Spaß machen und man soll einfach nochmal so diese legendären Spiele sozusagen feiern. Also legendäre Spiele ist vielleicht dann eher das, um was es geht.
Es soll Spaß machen. Da würde ich jetzt gleich direkt mal so meinen nächsten Aufhänger nehmen. Neben der offiziellen Ausstellung gibt's auch die Reihe Kicken im Kessel in Kooperation mit der Sportregion Stuttgart. Kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen?
Genau, wir nennen das intern immer so ein bisschen den Fußballsommer im Stadtpalais.
Ja.
Mit diesen zwei Projekten eben einerseits die Ausstellung und andererseits eben das Veranstaltungsprogramm, das auch ein bisschen unabhängig von der Ausstellung agiert. Also da werden jetzt nicht nur die Inhalte, die in der Ausstellung erzählt werden, im Haus nochmal erzählt, sondern das sind ganz neue Themen zum Thema Sport und Fußball. Kicken im Kessel heißt dieses Veranstaltungsprogramm. Und da geht es um ganz viele verschiedene Sachen. Das sind sehr, sehr viele Veranstaltungspunkte. Ich weiß gar nicht, ob ich alle auswendig kann. Aber es geht einmal um die um Tippkick ist zum Beispiel ein eigener Abend, der man bekommt, wo auch verschiedene Vereine Tippkick, professionelle Tippkick-Spieler oder semi-professionelle Tippkick-Spieler kommen. Und im Stadtpalais spielen und auch alte Figuren zeigen und so ein bisschen die Entwicklung und Modelle zeigen vom Tippkick-Spiel. Es gibt aber auch Veranstaltungen, wo es um die Konkurrenz zwischen Kickers und VfB geht, also einen Abend, wo man so ein bisschen über Rot und Blau sprechen kann und was es damit auf sich hat, wo das eigentlich herkommt und wie stark die Rivalität wirklich ist. Und ich wüsste jetzt nicht mal, wann die das letzte Mal gegeneinander gespielt haben, also das alles ist ja tatsächlich auch eine historische Rivalität, das ist schon eine Weile her, dass die in der gleichen...
Ja, wobei gegen den VfB 2 spielen die Kickers schon.
Das schon, genau. Aber jetzt sage ich mal, in der ersten Mannschaft sozusagen ist es ja jetzt kein direkter Konkurrent, wie jetzt zum Beispiel, wie es in der Bundesliga auch schon manchmal gibt. Das ist so... Ja, Derbys ist wie bei Karlsruhe und Stuttgart, habe ich immer das Gefühl, für mich ist es eine größere Rivalität als jetzt Kickers und Stuttgart, aber weil die auch einfach viel, viel seltener aufeinandertreffen. Vielleicht ist das auch deswegen der Grund.
Ja, stimmt.
In der Fankultur vielleicht mehr.
Gut, das ist auch so, in der Fankultur, dieses Baden und Württemberg ist natürlich schon ein hartes Terrain.
Ja.
Da wundere ich mich auch jedes Mal drüber. Ich verstehe das, kann das nicht verstehen.
Ja. Ich meine, Fankultur ist auch so, da würden wir gerne auch mal eine Ausstellung drüber machen, über Fankultur. Das interessiert mich so am meisten.
Ja.
Ich komme ja auch sozusagen aus dem sozialen, kulturwissenschaftlichen Hintergrund an der Universität und da ging es auch eher um so Fankulturen, Subkulturen und sowas alles. Fände ich total spannend, die auch mal zu beleuchten. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, ohne dass wir einen Verein benachteiligen. Wir müssen eigentlich beide ausstellen, aber eine Fanausstellung von Kickers und VfB gleichzeitig im selben Raum, das ist sicher eine Herausforderung. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir sowas mal hin, das fände ich sehr spannend. Aber es geht auch um Blindenfußball zum Beispiel in der Veranstaltungsreihe. Also es zeigt tatsächlich, ich glaube, die Idee war zu zeigen, wie vielfältig der Fußball oder unter dem Wort Fußball sich alles verknüpft in Stuttgart. Also wie gesagt, von Tipkick über Blindenfußball, über die eigenen Jugo-Leagues, die es gibt, also jugoslawischen Ligen. Also da gibt es ganz, ganz viel, viel mehr als sozusagen die Bundesliga. Und ich glaube, darum geht es im Veranstaltungsprogramm, dass man sagt, der Fußball ist unglaublich vielschichtig und unglaublich, ja, mannigfaltig vertreten in Stuttgart. Und man beleuchtet dann so ein bisschen Sachen, die auch vielleicht gar nicht so bekannt sind. Und ich glaube, es geht auch einmal um FIFA, also um E-Sport. Genau, da gibt es, glaube ich, ein
FIFA E-Sport. Im Sinne von...
Genau, genau, FIFA.
Videospiel. So, genau, stimmt. Ja.
Für mich ist FIFA immer sozusagen das Videospiel.
Genau, es geht auch einmal um Paninis, glaube ich.
Ja, das ist die erste Veranstaltung, soweit ich weiß. Direkt im Mai. Ja. Wir fangen mit dem Veranstaltungsprogramm auch jetzt schon vor der EM an, um auch so ein bisschen irgendwie...
Darauf hinzuweisen.
Ja, so ein bisschen die Stimmung, ein bisschen den Hype mitzunehmen. Ja. Und das Erste ist, glaube ich, da geht es um die Sammelbilder, was ja eigentlich fast mit das Bekannteste ist bei solchen Europameisterschaften.
Ja, also schon, früher, oder? Auf jeden Fall. Also ich hatte auch diverse Panini-Alben.
Ich auch, genau. Und dann immer so mit dem Tauschen und in der Schule und so weiter. Und da gibt es, glaube ich, wirklich Leute, die das sehr, sehr professionell auch machen. Also die wirklich so in Austauschgruppen und dann irgendwo hinfahren und sich irgendwie in Deutschland treffen, in einer Messehalle und dann diese seltenen Sticker austauschen oder sich komplettieren, ihre Sammlung. Und genau um dieses Ganze geht's auch bei dieser Veranstaltung. Panini hat ja auch lange Zeit, ich weiß gar nicht, ich glaube jetzt nicht mehr, machen sie diese Stickeralben nicht mehr, haben es aber lange Zeit gemacht und die haben ja auch einen Sitz in Stuttgart. Also ist auch eine Stuttgarter Geschichte dann dadurch.
Es ist unfassbar, was man alles lernt.
Ja, das ist, genau. Das ist in Stuttgart steckt ja schon viel drin.
Ja, voll.
Ja.
Also allein, was ich jetzt in der letzten halben Stunde von dir gehört habe, ist was, das wusste ich alles noch nicht.
Ja, ja, das ist gut für uns, weil sonst würden uns relativ schnell auch immer so die Themen ausgehen. So, wir machen ja recht viele verschiedene Ausstellungen und dann wäre es so nach 2 Jahren, oh gut, jetzt haben wir aber eigentlich so langsam alles über Stuttgart erzählt. Aber es ist, man findet jeden Monat nochmal was Neues, was spannend ist. Und zum Thema Spaß wollte ich noch erwähnen, weil die Ausstellung selbst ist ja nicht nur Information und Bildung und Fußballnostalgie, sondern es ist zum Spielen. Das heißt, wir legen den ganzen Ausstellungsraum mit Kunstrasen aus. Wir haben ein Tor und wir bauen einen Parcours ein mit Zeitmessgerät und dann können dann auch jüngere Besucherinnen und Besucher sozusagen mit Softbällen sich durch diese Aufsteller durchdribbeln, aufs Tor schießen, gegenseitig gucken, wer das schneller schafft, den Parcours, muss diese auch mal tunneln, diese Aufsteller, wir haben da solche Ausschnitte drin.
Ach nee.
So dass es so ein bisschen auch Spaß macht und das, bei sowas sagen wir oft so, das ist so eine klassische Großeltern- und Enkelausstellung oder nicht eine Ausstellung, wo man eben reingehen kann und dann liest der Vater oder die Oma liest dann sozusagen die Geschichten und sagt dann, ja, da erinnere ich mich noch an das und das. Während sozusagen die Kids auch so sagen, ja, ich gucke mir das auch mal kurz an, das Spiel, aber dann will ich auch irgendwas machen.
Was er, und ja, so interaktiv.
Das heißt, die dribbeln durch die Ausstellung, während andere vielleicht dann eher lesen und sich die Videos anschauen. Und so hat man irgendwie eine Ausstellung, die dann für mehrere Generationen funktioniert, was für immer jung und alt. Herausforderung ist, das zu schaffen. Ja.
Ist ja sicherlich für euch gerade in so dem Museumsmetier ein großes Thema, die jungen Leute mit abzuholen.
Auf jeden Fall. Das ist sicher auch die Königsdisziplin, sagt man immer so ein bisschen. Man hat natürlich man redet immer vom klassischen Museumspublikum und das sind dann Leute tatsächlich 60, 70 plus. Man muss auch mal erstmal Zeit haben, irgendwie Dienstag, Mittwochs, vormittags ins Museum zu gehen oder nachmittags.
Das absolut.
Ist in der Rente sicher einfacher, als wenn man arbeitet oder wenn man Schüler ist. Genau, und dann ist es einfach ganz stark themenabhängig. Und wir versuchen einfach, verschiedene Themen zu haben. Manche Themen interessieren mehr die Jüngeren und manche Themen interessieren mehr die Älteren.
Ja.
So ist es eher, dass wir sagen, okay, wir brauchen Themen für die verschiedenen Zielgruppen. Nicht, wir haben ein Thema und versuchen dann dieses Thema irgendwie so hinzubiegen, dass es plötzlich für die Jungen interessant ist. Das ist sehr viel schwieriger, als zu sagen, hey, machen wir noch eine Ausstellung über Skateboarden. Das interessiert die jungen Skateboarder, wenn die sich da wiederfinden. Und dann kommen die und dann ist es auch gut und dann bleiben dann vielleicht ein paar andere weg. Aber die haben dann wieder eine Ausstellung über den König machen oder was klassisch Historisches. Und so versuchen wir daran zu gehen.
Jetzt sind wir kurz ein bisschen abgeglitten vom Thema Fußball. Ja. Da möchte ich nämlich noch ein bisschen bleiben tatsächlich. Es gibt bei euch im Museum an sehr prominenter Stelle ein VfB-Trikot zu betrachten. Was hat es damit auf sich?
Genau, das ist im Foyer sozusagen oder im Vorraum von unserer Dauerausstellung. Die Dauerausstellung ist ja auch seit 2018 kostenfrei und öffentlich zugänglich. Mhm. Die ist sozusagen das Herz unseres Hauses. Die erzählt die letzten 200 Jahre Stuttgarter Stadtgeschichte und Stadtgeschichten. Und in diesem Vorraum geht es eben darum, um die Frage, wann ist man eigentlich Stuttgarter oder Stuttgarterin? Mhm. Also was ist das Kriterium, dass man sich als Stuttgarter bezeichnen würde oder dass wir andere als Stuttgarterin bezeichnen und so weiter. Und da gibt es so verschiedene Objekte dazu. Und eins ist eben das Trikot von Serdar Tusky vom VfB Stuttgart. Und das wurde damals sozusagen speziell angefragt für die Ausstellung auch, ob wir das haben können. Da war ich noch nicht dabei bei dieser Auswahl. Aber das steht da und steht ein bisschen stellvertretend für diese Frage, sind Stuttgart-Spieler eigentlich Stuttgarter? Ist man sozusagen Stuttgarter, wenn man in Stuttgart mal gespielt hat? Macht das einen zu einem Stuttgarter Junge, wenn man mal hier ein halbes Jahr gespielt hat oder erst nach einem Jahr? Oder muss man auch einen Titel gewonnen haben im VfB, dann ist man ein richtiger Stuttgarter? Und bei Tusky ist natürlich auch noch die reichhaltige Migrationsgeschichte von Stuttgart noch mit drin. Ne? Eben sehr viel türkische sogenannte Gastarbeiter, die nach Stuttgart gekommen sind und die natürlich auch ja letztendlich irgendwie viele davon oder manche davon auch in den Fußball gekommen sind. Und Serdar Tusky verbindet das sozusagen, eine türkische Staatsbürgerschaft mit einem Vereinsgeschichte in Stuttgart und sowas alles. Ist der jetzt Stuttgarter oder kommt der woanders her? Und dann hat er irgendwann den Verein gewechselt. Ist er dann auch Stuttgarter oder muss man dann sagen, jetzt ist er es nicht mehr? Und da ist so die Frage einfach, wie viel Identität auch Fußball sozusagen für eine Stadt bedeutet. Also wie sehr man auch sozusagen den Fußball mit Stadt verbindet und wie sehr Stuttgart auch VfB Stuttgart ist oder Stuttgarter Kickers. Da steckt jedes Mal Stuttgart drin, sind das sozusagen die Kriterien für eine Stadtidentität.
Und auf welchen Schluss seid ihr denn gekommen? Ab wann darf man sich denn Stuttgarter Junge nennen oder Stuttgarter Mädchen?
Also die Frage ist offen sozusagen im Raum. Okay. Das ist sozusagen für die Besuchenden, dass sie, wenn sie ankommen, dass man so ein bisschen fragt, okay, hier geht es ja um Stuttgart und um Stuttgarter Menschen. Und dann so ein bisschen reingeht in die Ausstellung mit der Frage, okay, was ist aber eigentlich Stuttgarter oder Stuttgarterin? Es ist ja nicht wie ein Pass, wo ich Deutscher drinsteht, was auch, wo man auch schon fragen kann, ist das wirklich irgendwie das ausschlaggebende Kriterium, wenn man so einen Zettel in einem Geldbeutel hat oder so. Und ist man nur Stuttgarter, wenn man einen Wohnsitz in Stuttgart hat zum Beispiel oder sowas? Oder kann man sich auch als Stuttgarter fühlen, wenn man hier 10 Jahre gearbeitet hat und dann aber woanders jetzt lebt oder so, ist man dann trotzdem noch im Herzen Stuttgarter oder und so weiter. Und ich glaube, da gibt es jetzt keine Antwort, wo wir jetzt vorgeben, sondern das ist mehr so für die Besuchenden, die sich dann einfach überlegen können. Ah ja, okay, das ist, ist eigentlich eine ganz gute Frage.
Diskussionen anzuschauen.
Vielleicht ist es auch gar nicht wichtig. Genau, man könnte ja auch sagen, ja, das ist so ein Label, Stuttgart oder Stuttgarterin. Nee, ich lebe halt hier und ich mache was für meine Community und die Nächsten in meiner Nähe und meine Freunde und Verwandten, die ich um mich rum habe, aber ich fühle mich jetzt gar nicht an die Stadt gebunden oder sowas. Mhm. Aber andere sagen es vielleicht genau andersrum und sagen, es ist ihnen total wichtig und ich verteidige Stuttgart immer bis aufs Blut, wenn jemand was Schlechtes gegen die Stadt sagt und wenn jemand sagt, es gibt nicht genug gute Fahrradwege oder die Luft wäre zu schlecht im Kessel oder so. Der soll mal herkommen, das ist die schönsten Halbhöhenlagen Deutschlands.
So sieht's aus.
So, genau, da steckt ja so Patriotismus auch drin für die eigene Stadt. Und so.
Ja. Zum Thema Diskussionen, als das neue Trikot von der deutschen Fußballnationalmannschaft der Männer vorgestellt wurde, gab es ja doch auch die ein oder andere Diskussion. Und ich würde es als bunt bezeichnen. Mhm. Wie würdest du denn das aus künstlerischer, kultureller Sicht bewerten? Das ist überhaupt, also das neue Trikot, ich finde es wunderschön, meine persönliche Meinung, ich finde es toll. Muss man so stehen, finde ich. Mhm. Aber was ist denn deine Meinung dazu? So viele Leute haben sich darüber echauffiert und ich kann es kaum nicht nachvollziehen.
Ich habe auf jeden Fall keine professionelle Meinung dazu.
Ja.
Sozusagen. Ich meine, es sind ja sogar zwei Punkte, die dann fast um dieses Trikot entstanden sind. Dann war ja einmal dieses Auswärtstrikot in der Farbgebung einfach die Diskussion. Ja. Und dann kam ja noch das mit dem Sponsor drin, dass Adidas jetzt nicht mehr Sponsor ist und das ist das letzte gemeinsame Trikot ist. Das haben sie ja sozusagen innerhalb von einer Woche sozusagen zwei Riesendiskussionen an so einem Trikot festgemacht. Was total interessant ist, was erstens einfach, glaube ich, zeigt, wie wichtig der Fußball für die Menschen ist, glaube ich. Also, dass überhaupt sowas, so eine Riesenreaktion hervorrufen kann, zeigt auch, dass es irgendwie doch was ist, was den Leuten einfach wichtig ist, ein Thema. Mhm. Und ob man das jetzt, glaube ich, gut oder schlecht finden kann, ich meine, bei der Farbgebung, ich finde es, also völlig egal, ehrlich gesagt. Es ist dann eher so ein bisschen, manche argumentieren dann immer mit Traditionen, also welche Farben sind traditionell diese Auswärtsfarben und so weiter. Da gab es jetzt Grün schon in der Geschichte, da gab es Rot und so weiter, also so verschiedene. Schwarz, genau, hatten wir auch schon. Ob jetzt die eine Farbe irgendwie traditionsreicher ist als die andere, das finde ich immer so ein bisschen, naja, weiß ich nicht. Das ist eigentlich die gleiche Frage dann auch mit dem Sponsor.
Ja.
Adidas ist Tradition, genau, ja, und sowas alles. Und dann finde ich es immer so ein bisschen, ja gut, es ist halt schon ein Multimilliarden-Business, mhm, und da ist irgendwo auch noch ein bisschen Geschichte und Tradition mit dabei, aber ja, ich weiß nicht, wer die Sachen entscheidet, ich ja zum Glück nicht, aber wenn das eine doppelt so viel kostet wie das andere, ist es am Ende wahrscheinlich einfach eine finanzielle Entscheidung. Dass man jetzt sagt, Adidas ist das Unternehmen von nebenan, weiß ich nicht, ob das so ist oder ob das nicht alles globale Unternehmen sind, die alle irgendwie gleich funktionieren. Es ist ja interessant, dass so viel Politik sich da auch eingeschaltet hat, ne? Gerade bei dem Adidas-Sponsoren-Thema, irgendwie, ob das so ist. Aber ich glaube, es ändert sich immer. Es ist total spannend, dass es jetzt vielleicht jetzt mehr noch eine Diskussion über ein rosa Trikot gegeben hätte als vor 10, 15 Jahren, wäre so mein Gefühl gewesen. Als wäre das jetzt noch so ein weiteres, schon wieder ändert sich irgendwas, schon wieder ist irgendwas, was ich nicht mag. Und die Regenbogenflaggen will ich eigentlich auch nicht mehr so sehen.
Zum Thema Regenbogenflaggen, in England gab es auch eine Riesendiskussion. Die haben zeitgleich ungefähr ihr neues Nationaltrikot für die Fußballnationalmannschaft der Männer vorgestellt.
Ja.
Und die englische Flagge, also nur wirklich die England-Flagge, ist ja dieses weißer Hintergrund, rotes Kreuz.
Ja.
Und ich meine auch, dass es Nike war, die für die Trikots entworfen haben. Und jetzt haben die im Kragen vom Nacken ist dieses Kreuz von der England-Flagge, aber es ist nicht in Rot, sondern es ist in Regenbogenflagge.
Ah, oh Gott.
Und dann ging in England genau, nämlich die ein Riesenskandal, wie man das machen könne, weil dann wär's ja nicht mehr die englische Flagge. Ist es dann nicht. Dann ist es halt ein Kreuz in Regenbogenflagge.
Genau, ich glaube,
in Regenbogenfarbe.
Die Flagge ist wahrscheinlich immer auf der Brust vorne drauf, das ist, glaube ich, immer diese Flagge und an den Seiten. Ja, also, ich verstehe das auch nicht genau. Also da werden, aber das ist auch wieder so ein Beispiel, was ich vorher gesagt hatte mit dem Fußball und Europa, dass sozusagen schon noch immer mehr auch an Gesellschaft und Politik und aktuelle Gesellschaftsdiskussionen in dem Fußball drinnen stecken, als man denkt. Und das ist ja da im Prinzip das Gleiche. Dann werden da im Prinzip über den Fußball Sachen verhandelt, die Leute gerade allgemein vielleicht kritisieren oder gut finden oder sowas. Ist interessant, das zeigt, finde ich, einfach nur, dass Fußball auch immer sozusagen ein Kind seiner Zeit ist und auch immer auch so mittendrin steckt in den gesellschaftlichen Diskussionen. Ich weiß noch, es gab mal vor ein paar Jahren irgendwie bei der WM diese Diskussion über diese super hautengen anliegenden Trikots,
dass das auch
irgendwie ein Problem wäre oder sowas.
Dabei ist man damit doch viel aerodynamischer.
Ja, genau, oder was Ästhetisches ist irgendwie, und ich weiß es nicht, inwieweit sozusagen das eine gesellschaftliche Frage ist, wie ästhetisch ein Fußballtrikot sein muss und welche Farben es haben dürfen und wie eng es anliegen soll und von welcher Manufaktur am Ende wahrscheinlich eher alle im asiatischen Raum das hergestellt wird.
Wobei das nicht. Ja doch ein bisschen, das ich glaube schon, dass das eine große Diskussion ist und dass wir es eigentlich zu einer großen Diskussion machen sollten, weil bei Frauen ist es ja auch eine große Diskussion. Ist das T-Shirt jetzt zu anliegend? Ist der Anzug beim Turnen zu offenbarend.
Ja, beim Beachvolleyball ist es ja auch ein großes Thema gewesen, diese Kleiderordnung, dass sie nicht längere Hosen anhaben.
Nichts Längeres tragen dürfen.
Ne?
Das ist total crazy.
Ja.
Und dann, weiß ich nicht, die Männer rauszunehmen, weil sie Männer sind und weil Männer sich halt nicht darum scheren sollten, was sie jetzt anhaben oder was sie nicht anhaben. Sondern ich glaube, dass dieses ganze Bekleidungsthema, was ist, was man angehen muss und wo man generell einfach mal sagen muss, wir sprechen darüber und nicht, wir sprechen halt nicht drüber, weil es war schon immer so.
Mhm.
Und dann lassen wir es jetzt so.
Ja, also wie gesagt, ich finde, das Spannende ist, dass der Fußball da einfach offensichtlich ein Spiegel ist von dem, was allgemein gerade in der Gesellschaft die Leute bewegt und dass man das auch immer mit dem Fußball erkennen kann. Und ich glaube, wenn man sozusagen über den Hackentrick und den Freistoß sozusagen hinwegschauen kann und die rein sportlichen Elemente, sowas kann man das immer sowohl in dem Liga-Fußball als auch im internationalen Fußball und auf Europa- oder Weltebene, kann man das immer irgendwie erkennen, dass da Sachen diskutiert werden, die einfach unsere Gesellschaft ganz allgemein gerade scheinbar interessieren.
Ja.
Und die dann irgendwie auf den Fußball projiziert werden und da auch irgendeine Rolle spielen. Und das ist total spannend, dass dann Fußball auch eine Chance hat, über diese Sachen zu reden, also die Plattform zu nutzen. Hey, da schauen irgendwie 50 Millionen Leute gleichzeitig zu.
Wenn es denn dann auch mal jemand anspricht.
Genau, und dann beleuchte ich das Stadion in den Regenbogenfarben und dann reden da alle drüber und das ist doch interessant. Also das ist doch Interessant, dass ja dann doch auch der Fußball diese Sachen, diese Entscheidungen trifft oder irgendjemand diese Entscheidung trifft und nicht sagt, nee, komm, Sport ist Sport, wir interessieren uns für gar nichts, wir gehen auf Nummer sicher, wir machen einfach überhaupt nichts. Wie viel dann am Ende auch Marketing ist und man sagt, wir machen jetzt mal ein Trikot, wo wir wissen, dass die Leute wenigstens dann drüber reden und kaufen, das weiß ich jetzt nicht, aber so oder so, am Ende sprechen die Leute drüber und zeigt einfach, dass der Fußball eine außergewöhnliche Rolle hat. Meine Frau ist kein Fußballfan und die regt sich zum Beispiel immer auf, dass am Ende der Tagesschau am Wochenende Sport, Fußballberichte kommen. Wo sie sagt, warum denn nicht, also was hat es für eine Stellung der Fußball in unserem Land?
Als andere Sportarten.
Genau, dass immer der Fußball bei diesen 15 Minuten Weltgeschichte, alle Themen der Welt, dass davon 2 Minuten der Fußball bekommt, ist eigentlich prozentual total viel. Also es ist total großes Gewicht irgendwie. Und dann muss man, ich kann es ja auch nicht erklären, ich versuche es immer zu beschwichtigen, weil ich will einfach nur kurz gucken, wer gewonnen hat. Ja. So ungefähr. Aber das zeigt einfach tatsächlich, dass die Relevanz von Fußball wird durch die Gesellschaft selbst gemacht, indem sie einfach diese Spiele anschauen, indem sie da hingehen, indem sie jeden Monat irgendwie hunderte Euro ausgeben, um in die Stadien zu gehen und sich die Sachen im Fernsehen anzuschauen oder so. Es zeigt einfach, dass es der Sport ist, der die Leute bewegt, wie kein anderer in Deutschland. Und vielleicht ändert sich das mal und vielleicht gibt es andere Sportarten, die immer mal wieder hochkommen, aber noch ist Fußball, glaube ich, ungeschlagen an der Spitze in Deutschland.
Im Moment hast du bestimmt Glücksgefühle, die da so aus dir rauskommen, wenn du siehst, wer gewonnen hat. Und der VfB so performt, wie es momentan tut. Ich meine, ich kann mich fast nicht erinnern, wann der VfB und der FC Bayern München punktgleich auf Platz 2 und 3 der Tabelle standen.
Das stimmt, ja. Das ist schon eine ganze Weile her. Also ich bin auch, also ich freue mich immer sehr, wenn der VfB gewinnt. Ich bin dann so ein bisschen neutraler sozusagen. Ja. Das heißt, ich beobachte und schaue, wenn ich Spiele anschaue, wie gesagt, vom VfB Spiele an. Bin aber jetzt nicht zu Tode betrübt, wenn der VfB mal verliert.
Ja. Also du warst jetzt auch nicht zu Tode betrübt, als der VfB in der zweiten Liga gespielt hat.
Nee, also es ist natürlich immer, ich finde es immer so ein bisschen schade für die Fans und die Stadtgesellschaft. Ja. Oder ich kenne auch viele Leute, die VfB-Fans sind, so aus meinem persönlichen Umfeld, die wirklich Hardcore-Fans sind. Und für die finde ich es dann persönlich schade einfach, weil ich sehe, dass dann wirklich dann ihr Herz da dran hängt. Genau, ich war als Kind immer VfB-Fan. Das war sozusagen der Verein. Ich komme ja hier aus Böblingen, also auch nicht weit weg. Ich erinnere mich zum Beispiel dann noch sehr, sehr an die, das war meine Zeit als Kind, war eben die Giovanna Elber, Freddy Bobic und Krasimir Balakow, magisches Dreieck-Zeiten. Ja. Das sind für mich wird es nie wieder so gut werden, glaube ich. Auch wenn es jetzt so gut läuft und sowas. Ja. Da war ich richtig drin, da kannte ich alle Spieler. Das war
auch so ein richtiger Hype damals.
Genau, das war meine Zeit. Und dann 2007.
Mit der Meisterschaft.
Genau, da war ich auch auf dem Schlossplatz irgendwo in der Menge gestanden, habe mir angeschaut, wie die an der Bolzstraße im Auto vorbeifahren. Das waren so die Highlights. Aber ja, jetzt immer weniger Zeit, immer komplizierter Fußball zu schauen für mich irgendwie. Ja. Wann kommt der, wo, wer streamt, welcher, bis wie viel Uhr kann man den Stream überhaupt noch abrufen, dann wird er schon wieder gelöscht. Das finde ich alles ein bisschen schwierig. Deswegen schaue ich tatsächlich aus Bequemlichkeit, glaube ich, weniger Fußball als früher. Aber wie gesagt, VfB ist immer noch der Verein, der mich am meisten interessiert. Und mein Vater geht ins Stadion regelmäßig und nimmt mich dann ab und zu mit. Ich muss jetzt mit meinem Sohn, der 6 ist, der Große, auch zum ersten Mal ins Stadion jetzt mal endlich mal gehen. Ich habe es schon länger vorgehabt. Beim gutem Wetter, also nicht bei 8 Grad.
Würde es sich in der Erfolgsserie noch ein bisschen anbieten?
Ja, jetzt noch schnell irgendwie.
Jetzt noch schnell.
Ja, aber ich glaube, jetzt kriegt man keine Tickets mehr.
Wer weiß.
Ja, aber das wäre genau jetzt im Sommer oder so nochmal hingehen und auch einfach zeigen, es ist einfach ein krasses Erlebnis. Wenn ich mir das vorstelle als Kind, 50.000 Menschen irgendwie in so einem Stadion, alle singen mit, was passiert hier eigentlich? Das ist schon schön, gell? Aber mein Vater geht auch zu den Kickers, um der hier ganz neutral zu bleiben.
Ja,
finde ich auch sehr gut, auch sehr spannend. Habe ich auch einige Freunde, die auf die blaue Kickers-Fans sind.
Das ist auch schön.
Ja, ist auch eine tolle Mannschaft. Das Stadion ist toll, das Stadion ist sehr historisch. Das ist eines der ältesten Fußballstadien Deutschlands.
Tatsache?
Ja, genau, die Waldau oben ist eines der ältesten Plätze. Und genau, von dem her sind es 2 super Vereine hier in der Stadt und auch beide gerade ziemlich erfolgreich in ihrer Liga.
Ja, wir bleiben mal noch kurz beim Thema VfB, denn ihr hattet bis vor kurzem auch eine Krautausstellung mit Tim Bengel, der auch ein VfB-Trikot entworfen hat, mit dem Hintergrund Kunst und Fußball oder Kultur und Fußball miteinander zu verbinden. Kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen und vielleicht auch gleich was zur Schnittmenge zwischen diesen beiden Themen?
Genau, also das Projekt, das wir mit dem Tim zusammen gemacht haben, war eben das Projekt Supercrowd, hieß das. Und da ging es eigentlich darum, ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht, wer den Stein ins Rollen gebracht hat am Anfang, ob es von unserer Direktion kam, von Herr Giese oder vom Tim selbst, dass man einfach mal sagte, man gibt so viel Superfood weltweit und gehyptes Essen und wie sieht es eigentlich bei uns in Stuttgart aus und mit regionalen
Filterkraut.
Sachen. Filterkraut. Genau. Ha. Und da haben wir gesagt, ja, Filterkraut ist eigentlich das Superkraut, das Superfood schlechthin hier in der Region und auch ein Markenzeichen hier aus der Region. Und genau, Filterkraut auch historisch in Möhringen und Vaihingen angebaut, das heißt auch ein Stuttgarter Produkt historisch ist. Und da war die, dass man einfach ein Food-Festival macht zu diesem lokalen Superfood. Ein
Food-Festival genau. Im Museum.
Ja, wir hatten 5 Kochabende, glaube ich, waren es.
Cool.
Im Foyer mit 2x mit Sterneköchen auch.
Wow.
Also wirklich hochkarätig und aber auch mit lokalen Leuten, jemanden von der Band, die Orsons, Bartik von die Orsons und Kim Hoss, also auch so lokale Prominenz so ein bisschen, die gekocht haben und dann hatten wir sehr, sehr lustige Abende und Tim hat eben sozusagen dieses Konzept mit uns gemacht und war mit federführend bei dem ganzen, von der ganzen Idee, da auch eine Kunstausstellung über Kraut zu machen. Ich habe noch so ein bisschen eine kulturhistorische Ausstellung über Filterkraut gemacht, so ein bisschen, wo das herkommt und wie die Geschichte ist vom Kraut. Und am Ende dieses Projekts ist sozusagen dann auch diese Kooperation vom Tim mit dem VfB entstanden. Da waren wir nicht wirklich beteiligt. Das war sozusagen, ist aus diesem Krautprojekt gewachsen. Das hat der Tim dann aber mit dem VfB zusammen gemacht. Und da war dann die, ist dann eben ein Sondertrikot entstanden, das dieses Muster hat von durchgeschnittenem Kohl. Also diese Linien, so wie wenn man einen Querschnitt hat von einem Kohlkopf.
Ach, cool.
Und so ist dieses Kunsttrikot entstanden, das glaube ich auch teilweise zum guten Zweck dann am Ende einen Prozentsatz irgendeine Organisation geflossen ist und es auch relativ schnell ausverkauft war. Es war auch sehr limitiert, glaube ich, auf 1893 Trikots, genau. Da gab es auch, glaube ich, ein bisschen Unmut über den Preis dann, aber es war ja auch für einen guten Zweck und so. Und ich, da kenne ich mich gar nicht aus, was da der richtige Preis gewesen wäre oder was so. Ja. Und manche Fans sind immer so ein bisschen unzufrieden, wenn irgendwas von extern kommt, was nicht aus ihrem eigenen Traditionsclub sozusagen oder aus ihrer Fankultur kommt. Genau, aber war auf jeden Fall ein ganz spannendes Ding und das gibt's ja immer wieder, diese Sondertrikots finde ich so total interessant, das ist ja mittlerweile irgendwie 2-3 Mal im Jahr fast schon manche Mannschaften Sondertrikots haben, finde ich gut, weil das meistens immer auf irgendeine Sache hinweist oder irgendwie genutzt wird auch für irgendeine Aktion. Ich weiß, in Stuttgart gab's auch mal ein Sondertrikot mit so ein paar aus der von der 0711 Entertainment Szene, die machen die Gründer von Hip-Hop in Stuttgart mit sind oder die Hip-Hop in Stuttgart groß gemacht haben, da gab's mal ein Sondertrikot, wo wir auch beteiligt waren ein bisschen, weil das bei uns dann, ich glaube, präsentiert wurde im Stadtpalais oben, da war der VfB da. Genau, von dem her, ja, also warum nicht, solche Kooperationen finde ich gut. Es gibt so viele, es gibt 34 Spiele in der Saison und warum nicht an ein, zwei Spielen mal irgendwie ein besonderes Trikot haben und das nutzen, um irgendwie auch lokale Künstler oder Gruppen, Vereine, Communities irgendwie mal auf den Bildschirm zu holen.
Wir sind jetzt schon fast am Ende angelangt. Wir haben schon fast eine Stunde jetzt miteinander gesprochen. Ich würde gerne noch mit ein, zwei Fragen schließen, die das Stuttgarter Stadtpalais betreffen. Was ist denn euer Ziel als Museum für Stuttgart? Warum heißt ihr nicht einfach Stuttgarter Stadtmuseum? Was ist so euer Ziel? Wobei wir da ja auch schon relativ viel jetzt auch drüber gesprochen haben, aber was sind so eure Ziele, eure Werte?
Ja, genau, also ich bin ja sozusagen für die Ausstellung zuständig, aber ich glaube, ganz wichtig ist zu sagen, dass wir nicht nur ein reines Ausstellungshaus sind oder ein reines Objektsammlungshaus, wie so ein klassisches Museum vielleicht man sich das vorstellt, sondern dass uns ganz wichtig ist, dass es einfach ein Ort ist, an dem sehr, sehr viel passiert und dann in dem viele Leute die Möglichkeit haben, was zu machen, der immer offen ist, soweit es eben geht. Dass wir irgendwie diese 6 Tage die Woche, die wir offen haben, dass da noch immer was bespielt ist, dass alle Räume genutzt werden können. Wir haben ja irgendwie ein großes Veranstaltungsprogramm mit von Podiumsdiskussionen über Partyreihen, über Workshops, über irgendwie Kinder-Hausforschertage.
Ja, selbst, ich habe Rollschuhlaufen.
Rollschuhlaufen, genau, das ist auch entstanden von einer Kollegin, die einen Rollschuh feiert und die hat auch, glaube ich, war so ein bisschen, wo kann man denn im Winter Rollschuh fahren? Und dann ist es so ein bisschen entstanden und dann gab es irgendwie eine Anfrage und mehr Leute kamen immer mehr und jetzt sind da mal so 30, 40 Leute auch beteiligt. Und genau, der offene Chor von Stuttgart, der probt bei uns abends immer nach Öffnungszeitenschluss sozusagen. Und ich glaube auch, es gab eine Weile Breakdance, die bei uns sozusagen das genutzt haben. Und das ist die Idee vom Haus, dass einfach immer irgendwas passiert, dass dauernd es offen wird, dass es von allen genutzt werden kann, soweit es eben geht.
Deshalb
allen.
Auch für die
für Stuttgart.
Und freier Eintritt.
Und freier Eintritt, genau. Es gibt nur eine Ausstellung, die was kostet, jetzt ist sie eben My Hero. Aber die anderen Ausstellungen sind immer kostenfrei und die Dauerausstellung eben auch. Und auch die meisten Events, die wir machen, versuchen wir auch immer kostenfrei anzubieten. Auch die Veranstaltung Stuttgart am Meer im Sommer ist immer so eine große Aktion bei uns, wo wir über die Sommerferien 6 Wochen meistens irgendwie es mit Wasser im Außenbereich machen und sagen, es gibt so einen Bedarf an, es gibt nicht genug Wasser in der Innenstadt. Ja. So, den Nissenbach gibt es eben nicht mehr oberflächlich und der Neckar ist ein bisschen weit weg. Und
gibt es auch nicht so viele Möglichkeiten
reinzugehen. Baden soll man, glaube ich, eh nicht im Neckar hier oben. Und da haben wir gesagt, ja, da muss man sowas anbieten und das machen wir seit 2018 schon, seit dem ersten Jahr. Und das ist immer sehr, sehr, sehr beliebt. Und dieses Jahr findet es auch wieder statt. Wir haben jetzt einen Umbau vom Haus auch gehabt mit der neuen Treppenanlage. Mhm. Und dann gibt es auch wieder einen großen Pool wahrscheinlich. Und wir haben da einen sehr schönen Sonnenuntergang tatsächlich an der Stelle immer. Ja. Die Sonne geht ja genau uns gegenüber unter. Und man hat dann bis 9 Uhr auf den Treppen vom Haus Sonne. Und dann sind dann abends die jüngeren Leute mit Aperol. Und
das klingt gut.
Nachmittags die Eltern mit ihren Kindern.
Können wir jetzt direkt hinfahren.
Genau, und dann kann man da auch irgendwie dann Fußball schauen. Genau, das ist die Idee. Mal gucken, vielleicht wir sind auch gerade noch am Überlegen, ob wir das schaffen, vielleicht 1-2 Public Viewing Aktionen auch im Stadtpalais selbst zu machen.
Ach cool.
Genau, müssen wir noch gucken, ist noch in der Planung. Wir haben da ein ganz spezielles, etwas merkwürdiges Konzept, aber kann ich noch gar nichts verraten, aber wird man vielleicht in den nächsten Wochen auch erfahren.
Dann nur für Fußball, weil es ist ja in diesem Jahr sportlich schon auch noch das ein oder andere mehr geboten auf der Welt. Wir stehen kurz vor Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris. Beschäftigt sich da die Kultur auch mit oder ist es momentan jetzt tatsächlich mehr der Fokus auf nur Fußball?
Jetzt ist gerade auf jeden Fall Fußball für uns. Und es würde für uns auch nicht so Sinn machen, jetzt mehrere Sportsachen unbedingt in einem Jahr oder so kurz hintereinander zu machen. Wir haben jetzt unser Sportthema jetzt die nächsten 12 Wochen oder so. Aber ja, wir sind immer wieder, tatsächlich, das ist immer wieder die Überlegung, was für andere Sportsachen ist. Stuttgart sind die Volleyball ist immer so ein großes Thema, das wieder aufpoppt. Das sind Handball. Handballer und die Volleyballer sind sehr erfolgreich. Und Stuttgart sind ein Name, sozusagen international auch.
Auch die American Footballer macht. Jetzt in
die Footballer
Stuttgart
jetzt, überhaupt diese Breite,
international unterwegs.
Genau, und jetzt mit den Reds, mit dem neuen Stadion, das ist alles total spannend. Die Search waren ja irgendwie auch jetzt letztes Jahr irgendwie Zweiter oder was sind die geworden. Genau, also da bietet sich schon viel an. Man muss gucken, ob das einzelne Ausstellungen werden könnten oder ob man das irgendwie auch mal verbinden kann, irgendwie als Sportstadt.
Alles, was
Stuttgart.
Nicht Fußball ist.
Ja, genau, das wäre ein guter Ausstellungstitel, ne? Alles außer Fußball.
Ja.
Das würde vielleicht auch viele Leute freuen, mal alles außer Fußball zu zeigen, weil Fußball ist ja eh immer prominent genug.
In der Tat. Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich unheimlich auf die Euro 2024 und ganz speziell auf die Spiele hier in Stuttgart.
Ja, auf jeden Fall.
Wovon auch eins ein Deutschlandspiel sein wird.
Mhm.
Da freue ich mich auf den Hype, den das hier in der Stadt auslöst. Ich glaube, das können wir alle noch gar nicht so richtig greifen.
Das wird sehr, sehr spannend. Auch Ukraine hat sich ja jetzt noch Last Minute qualifiziert, spielt auch in Stuttgart. Auch sicher sehr interessant. Wir haben jetzt viel mit ukrainischen Communities zusammengearbeitet, im letzten Jahr auch Ausstellungen gemacht und kleine Veranstaltungen. Da freuen wir uns auch, weil da hatte ich in der Ausstellung jetzt auch so erwähnt, Host City sind wir jetzt dieses Jahr für die EM, aber gerade für viele Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, sind wir jetzt Host City seit 2-3 Jahren. Ja. Finde ich schön, wenn man da irgendwie im Stadion sich dann irgendwie trifft und gemeinsam feiern kann.
Das heißt, wir freuen uns beide auf einen ausgelassenen Fußball- und Sportsommer.
Auf jeden Fall. Es wird spektakulär.
Das glaube ich.
Ja.
Also es gibt auf jeden Fall genug zu gucken. Zu gucken gibt es bei euch aber auch im Stadtpalais. Ihr habt auch eine Instagram- und Facebook-Seite, glaube ich. Da kann man euch folgen.
Ja, TikTok auch sogar.
Wow.
Ja, wir sind überall.
Unter Stadtpalais, Stuttgarter Stadtpalais dann?
Stadtpalais Stuttgart ist immer der Handle, wie man sagt, der Accountname. Stadtpalais Stuttgart, ein Wort.
Dann kann man sich da gut drüber informieren, was gerade bei euch läuft. Ob es den Aperol schon gibt oder noch nicht.
Genau.
Ich gucke mir das dann an.
Sehr schön.
Uns kann man auch folgen unter auf Instagram unter Sport Stuttgart, auf Facebook unter Sportregion Stuttgart. Ansonsten findet ihr uns im Internet unter www.sportregion-stuttgart.de. Da können wir auch kann man auch unsere E-Mail-Adressen finden, dass man uns Feedback geben kann zum Podcast oder generell. Da freuen wir uns immer drüber, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet. Dann vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Vielen Dank, Janik, dass du da warst.
Sehr gerne, vielen Dank.
Das war mal ganz was anderes. Super. Hier im Podcast. Also ich fand's klasse. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Debbie.